Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, eine Arie aus dem Messias von Händel. Kennen wir die Entstehungsgeschichte von diesem Messias und auch dieser Arie? Händel in Halle an der Saale geboren, aber er hat dann im zweiten Teil seines Lebens in London gelebt, in großer Anerkennung am Hof als Komponist des englischen Hofs. Und dann in den 50er Jahren seines Lebens er trifft ihn einen Schlaganfall. Er ist halbseitig gelähmt, aber mit einem unbändigen Lebenswillen versucht er, dieser Krankheit Herr zu werden. Und er geht in die Thermen in Aachen, die ihm verordnet werden, und bleibt 9 Stunden täglich im Wasser, obwohl ihm nur 3 Stunden verordnet sind. Und es gelingt tatsächlich, die Bewegungsfähigkeit, die Sprache kommt wieder. Aber in diesen 2 Jahren der Reha-Zeit kann er nicht arbeiten. Es entstehen keine Werke, das wirkt sich auf seine finanzielle Lage aus, er verliert an Ansehen und dann ist er der Verzweiflung nahe und auch dem Gedanken an Selbstmord. Und dann findet er eines Tages ein Päckchen vor eines Bekannten, der ihm ein Textbuch, ein Libretto für ein Oratorium schickt, bestehend nur aus Bibelworten mit dem Titel Messias. Bibelworte des Alten Testamentes, die auf Jesus hinweisen, Bibelworte des Neuen Testamentes aus der Geschichte von Jesus, vor allem der Leidenszeit und der Auferstehung und Prophetien auf die Ewigkeit. Und das erste Wort ist, tröstet, tröstet mein Volk aus dem Jesaja-Buch. Das trifft ihn so persönlich, es springt ihn geradezu an, es spricht ihn an und er weiß, das ist seine Lage. Und dann setzt ein Funke von Musikalität und schöpferischer Kraft wieder in ihm ein. Und er setzt sich sofort hin und versucht, die Musik, die in ihm lebt, zu Papier zu bringen. Er schließt sich geradezu ein, sein Diener darf ihn nur das Essen hinstellen, darf ihn gar nicht anreden, allen Besuch abschirmen. Und nahezu in 3 Wochen steht diese Partitur dieses Chorwerks und Orchesterstückes und der Arien des Messias. Ein 2,5 Stunden Werk, das er fast pausenlos geschrieben hat. Und bei der ersten Aufführung, genauer bei der Generalprobe, erheben sich die Leute vor Ergriffenheit bei diesem Halleluja, das wir als Eingangsstück gehört haben im Präludium. Ein machtvolles, vertontes Denkmal von Jesus, von der Mitte des ganzen Glaubens. Und noch heute bei Aufführungen wird vielfach in aller Welt das so als Praxis geübt, dass das Publikum bei diesem Halleluja sich erhebt. Er hat noch 17 Jahre danach gelebt und jedes Mal in der Passionszeit diesen Messias aufgeführt. Und das letzte Mal, 1759, am Palmsonntag, vollkommen erblindet, 6 Tage vor seinem eigenen Tod am Ostersamstag. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, das ist in Kurzfassung das, was wir von Ostern sagen können. Und darüber, wenn wir nachdenken, diese einfachen 6 Worte, unter den 3 Gedanken, ich weiß, mein Erlöser erlebt. So einfach, so grundlegend, so elementar. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das wussten diese beiden Jünger, die da auf dem Weg nach Emmaus waren, nicht. Im Gegenteil, sie wussten ganz genau, Jesus war tot. Und sie fragen diesen Fremden, diesen vermeintlichen Touristen, der zum Besuch des Passafests da war, bist du der Einzige, der nicht weiß, dass Jesus tot ist? Wissen ist zuerst einmal verstandesmäßiges Aufnehmen, ein Speichern von Informationen. Aber es ist ja viel mehr, es ist Überzeugung. Es ist ein Durchdrungensein von einer Leidenschaft und Gewissheit. In meiner eigenen Kindheit gab es den großen bekannten Nationaltrainer der Fußballelf Sepp Herberger, der mit dem Wunder von Bern verbunden ist, 1954 den ganz unerwarteten Titelgewinn Deutschlands. Ein sehr leidenschaftlicher, emotionaler und spontaner Mensch. Und bei einem der Spiele bekommt er vor dem Spiel mit, wie in der Umkleidekabine ein Spieler zu seinem Kollegen sagt, hör mal, das Spiel gewinnen wir nie. Das kriegt Herberger mit und sprecht aus dem Hintergrund auf ihn zu. Du brauchst dich gar nicht erst umzuziehen. Du bleibst auf der Bank. Man kannte noch nicht Begriffe wie Motivation oder mentale Bewältigung eines Spiels, aber der Sache nach war das schon bekannt. Und das war für ihn klar, da fehlt es an Siegeswillen, da hat einer schon kapituliert, bevor es überhaupt angepfiffen wurde. Heißt das nicht auch, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass da eine Entschlossenheit in uns ist, mit dem Wort Gottes ernst zu machen? Und wie fängt das hier an? Dieser Fremde, Jesus, den sie nicht erkennen, er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen in der ganzen Schrift aus, was darin von ihm gesagt war. Als hätte er ihnen den Messias vorgelesen, denn der steht auch nur aus Bibelworten. Ein Weg von 2 Stunden. Über 2 Stunden erzählt er ihnen aus der Bibel, was alles auf Jesus hinweist. Ob wir so viel hätten darüber sagen können im Alten und Neuen Testament. Vielleicht kam da ein Wort zur Sprache, was die Jünger selbst wenige Wochen später dann, nach Pfingsten, gebraucht haben in ihren Predigten, Petrus und andere später. Einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken. Ein Wort von Mose. Ein Propheten wie Moses, ein Befreier des Volkes, ein Mann des Glaubens. Das ist Jesus. Oder aus dem Psalm Davids, du wirst mich nicht dem Tode überlassen. Ein Wort, das hindeutet, ja, es wird Auferstehung der Toten geben. Und Jesus ist der Erste, der Erstling der Auferstehung. Oder das Wort, das Jesus selber noch mitgehört hat von Johannes dem Täufer. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Ja, oder auch die vielen eigenen Worte, die Jesus von seinem Leiden vorausgesagt hat. Des Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Das und vieles andere wird Jesus den Jüngern dort erklärt haben, in ihrem Zusammenhang geschildert haben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Nach einem qualvollen Foltertod über mehrere Stunden, mit einer Grablegung über 1,5 Tage, einem Wachbataillon bewachten Grab und gesichert mit einem Riesenstein. Und dann zu sagen, er ist auferstanden, das sagt sich hier sehr gut. Und wenn wir das in der Fußgängerzone, in der Johannesstraße oder irgendwo sagen würden, was würden alle unsere Mitbürger denken, die kirchenfremd sind? Ja, sie würden genauso denken, was die Jünger gesagt haben, als ihnen, das zuerst von den Frauen am Ostermorgen gesagt wird. Es erschienen ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz. Das ist die Antwort, die wir genauso hören würden. Als dummes Gerede. Das kann es nicht geben. Das ist Schwachsinn. Jeder hat ein Vokabular und kann da andere Worte noch einsetzen, was ihm da liegen würde. Aber so drastisch wird es sicher sein. Aber mit eigener Überzeugung, 7 Wochen später, gehen sie mit dieser Nachricht unter die Leute. Und das ist der Schlüssel dessen, was sie weitergeben. Sie sprechen nicht über die Bergpredigt. Selig sind die Sanftmütigen, das stimmt sicher auch. Aber sie haben gesagt, Jesus ist auferstanden. Und das war eine große Scheidung, die dann anfing. Einige, die das nicht hören konnten. Ja, Staat, Kirche, Gesellschaft, die Medien, alles das, was für die hohen Priester und Schriftgelehrten steht. Sie erteilten Redeverbot, schüchterten sie ein, sperrten sie ein. Aber sie konnten dem nicht widersprechen, denn das Grab war tatsächlich leer und der Leichnam wurde nirgends gefunden. Gut, dann kamen so Legenden in Umlauf, die sie selber gesteuert hatten. Ja, wahrscheinlich haben die Jünger ihn doch gestohlen. Oder Jesus, so wurde auch gesagt im Laufe der Kirchengeschichte, bis heute immer noch geglaubt, Jesus war eigentlich nur scheintot. Und in der Kühle des Grabes hat er sich wieder erholt und dann kraftvoll den Stein von diesem Grab weggeschleudert und die 4 Wachsoldaten da im Fluge vertrieben. Ja, man muss an abenteuerliche Dinge glauben, wenn man nicht an die Auferstehung glaubt. Das ist viel schwieriger, so etwas wahrzunehmen. Ja, die Auferstehung schafft Freunde und schafft Feinde, schafft Zustimmung, Hoffnung und Aufatmen und Ablehnung, Widerstand, Bekämpfung. Sie polarisiert. Warum waren die Jünger nicht so klug, nicht über die Auferstehung zu sprechen, sondern etwas Versöhnlicheres anzustimmen? Und sie hätten viel zu sagen gehabt, was Jesus auch gesagt hat. Die Sache mit Jesus ist zwar vorbei, aber hört doch mal, was er auch gesagt hat. Selig sind die Sanftmütigen. Sie hätten sich jeden Ärger, jede Verfolgung, jeden Märtyrertod spielend ersparen können. Aber warum tun sie es nicht? Nun ist es ganz klar. Ist Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Umsonst. Absurd. Und warum? So sagt Paulus weiter, einige Verse in 1. Korinther 15. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Die wirklich mitleidenswertesten unter allen Menschen. Wer nur in diesem Leben auf Jesus hofft, ohne ein Leben in der Ewigkeit, ja, der wird immer von anderen überrundet. Da sind andere immer schneller und cleverer. Die setzen sich durch. Aber wir wären auch deshalb die dümmsten und elendesten, weil das Wort Gottes unglaubwürdig wäre. Er sagt, Jesus wird auferstehen. Und wenn es diese Auferstehung nicht gegeben hat, ist das alles sinnlos. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Paulus sagt das später mal, ich weiß, an wen ich glaube. Wissen und Glauben gehören zusammen. Das Glauben ohne Fakten, die wirklich als historische Tatsachen stehen und an denen wir uns festhalten können, wissen genau, im Jahre 31, am 23. März vielleicht, heute, war die Auferstehung. Jedenfalls, es ist ein fester Zusammenhang zwischen Wissen und Glauben. Und wenn wir jetzt nur mal unseren Alltag durchgehen, ich weiß, an wen ich glaube. Unsere Alltagsbelastungen, den Ärger, die Enttäuschung, ja, die unerfüllten Wünsche, den Alltag, der übermorgen wieder anfängt, die Verzweiflung. Können wir da sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt? Ich weiß, und das Zweite, mein Erlöser. Wissen ohne diese Überzeugung und diese Leidenschaft, das Lesen des Wortes ohne Erschütterung, ohne Ergriffenheit, ja, wir kennen das doch alle. Das ist doch leider auch unsere Realität so oft. Das Aufnehmen des Wortes, das wir zwar abspeichern, aber das arbeitet in uns nicht, es berührt uns nicht. Und hier in diesem Abschnitt hieß es von den Jüngern, was sie nachher dann sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Brannte nicht unser Herz? Brennt unser Herz im Gottesdienst, in den Hauskreisen, in unserer persönlichen Bibellese? Das ist feuergefährlich, ein solches Bibellesen, wenn da tatsächlich eine solche Brandstiftung mit beginnt. Jeder von uns, ob wir Jesus kennen oder nicht, hat Fragen nach seinem Woher und wohin im Leben. Jeder von uns weiß, es gibt Momente in meinem Leben, die sprechen gegen mich. Ich bin nicht der, der ich sein könnte. Und wir, vielleicht die wir alle oder viele von uns Jesus persönlich kennen, wir wissen auch, und das überfällt uns oft, die Versäumnisse in unserem Alltag, die verpassten Chancen für Jesus. Ich möchte das so sagen, es erdrückt mich oft, wenn ich sehe, eine Kette von versäumten, verträumten Chancen statt der Treue auf meinem Platz für Jesus. Und da bricht die Einsicht auf, ja, ich bin gemeint. Und es fängt mit mir neu an. Vor Jahren gab es im Fernsehen eine Fernsehreihe, die sich immer wiederholte, Notruf. In diesem Notruf wurden Unfälle, sondern Unglücke nachgespielt, nachgestellt und vor allem die dramatische Rettung in diesen Lagen. Eine Sendung ist mir da eindrücklich. Es sind drei Skifahrer, die im Hochgebirge abseits von der Piste fahren, was nicht erlaubt ist. Plötzlich ist einer verschwunden, vom Erdboden wie verschluckt. Die zwei anderen wissen nichts und können nur ahnen, er ist wahrscheinlich in eine Gletscherspalte gefallen. Nun, sie alarmieren die Bergwacht, die ist auch sofort zur Stelle und macht das sehr fachmännisch mit einem Stock, tiefen Stock, tastet sie Stück für Stück diese fragliche Stelle ab, wo er hätte sein können. Und tatsächlich, einmal merken sie, der Stock ist festgehalten von unten. Da muss also einer noch lebend sein. Aber da kommt man nur hin, indem man in diesen Gletschereinstieg sich wagt und durch diesen Gletscherbach wartet oder schwimmt an diese Unfallstelle. Und jetzt muss einer hinunter. Angeseilt, gegurtet, aber er muss in die Spalte und in diesen unterirdischen Gletscherbach. Und tatsächlich, es gelingt, diesen Mann zu retten. Eine dramatische Aktion. Aber das Unfassliche kommt jetzt. Der Mann hat sich nie wieder gemeldet. Der hat sich noch einen Tag erholt im Krankenhaus, ist dann verschwunden. Meine Adresse kannte man, aber er hat sich nicht mal mit einem Wort, mit einem Satz, nicht mal mit einer Karte bedankt. Diesem Retter, diesem Erlöser, der für ihn sein Leben gewagt hat. Mein Erlöser, persönliches, besitzanzeigendes Fürwort, mein persönlicher Erlöser. Wie kommt es zu diesem Bekenntnis? Etwas später in unserer Geschichte treffen die zwei Jünger ja mit den anderen Jüngern zusammen und auch dort haben sie die Begegnung mit Jesus und auch da heißt es ähnlich, da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Sie hatten es immer gehört, immer gelesen, immer wiederholt, aber vielleicht nicht begriffen, kopiert, aber nicht kapiert. Da öffnete ihnen die Schrift und dann kommt es zu diesen, ja, möchte ich sagen, geistlichen Verbrennungen dritten Grades. So wie es in der Apostelgeschichte wenige Wochen später heißt, da ging ihnen es durchs Herz. Was sollen wir tun? Die Leute, die vorher überhaupt nichts mit Jesus anfangen konnten. Die vielleicht mit unter dem Kreuz gestanden haben und ihn mit verspottet haben. Denen ging etwas mit einem Schlag durchs Herz. Ist da nicht etwas von sichtbar, was es uns das Wort Gottes in Jeremia sagt? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer? Brannte nicht unser Herz? Und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Vielleicht haben wir schon im Film besondere Naturereignisse gesehen. Uns ist das sehr eindrücklich. Bei einer Fahrt in Island haben wir einen Videostreifen dann gesehen von einem kurz zuvor geschehenen Vulkanausbruch unter dem Eis des Gletschers. Und irgendwann bricht dann unter dieser 300 Meter dicken Eisdecke dieses siedende Wasser hoch und eine Schlammwalllawine, die alles mit zu Tal reißt. Felsblöcke mit 10 Meter Umfang werden da einfach wie Kieselsteine durch die Landschaft gewirbelt. Ja. Ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Das ist das Bild, das hier zugrunde liegt. Oder denken wir an den David, der durch Ehebruch und Mord an dem Mann seiner Liebhaberin schuldig wird. Und dann kommt so ganz beiläufig, nichts Böses ahnt, der Prophet Nathan zu einer Audienz und schildert ihm einen Fall, und braucht Rechtsberatung. Wie ist das? Da gibt es einen reichen Bauern. Der hat seinem Gast ein Lamm vorsetzen wollen, aber es war ihm zu schade, von seinen 1000 Lämmern eins zu nehmen. Er ist zu seinem Nachbarn gegangen, hat ihm das geklaut und dieses Lamm aufgetischt. Der hat aber nur dieses eine Tier. Unmöglich! Wie kann so etwas sein? In meinem Reich, das darf es doch nicht geben. Du bist der Mann. Da ging es David durchs Herz. Dass er verstand, jetzt bin ich gemeint. Jesus sagt seinen beiden Jüngern hier, das klingt nicht schmeichelhaft, sondern eigentlich sehr hart, o ihr Toren und trägen Herzens, zu glauben all dem, was die Propheten geredet haben. Ein träges Herz, wie kommt man vom trägen Herz zum brennenden Herz? Hinterher brannt ihr Herz. Vielfach haben wir einen Wissensüberfluss, aber einen Willensmangel. Und dieses einfache Wort, was ich mal von dem früheren Bundespräsidenten Heinemann gehört habe, der gefragt wurde von einer Journalistin, ja, wie kann man heute noch glauben? Und er sagt, jeder hat irgendwie ein Wort der Bibel schon mal gehört, was ihm irgendwas bedeutet. Das soll er ernst nehmen. Dann wird Weiteres klar. Ja, im Gehen, im Befolgen, schrittweise offenbart sich Gott. Ich weiß, mein Erlöser, er lebt. Dieser dritte Gedanke noch ganz kurz. Wenn er lebt, ja, was sagt das für unseren Alltag? Für unsere Sorgen? Für die geheimen Belastungen, vielleicht mit denen wir auch nicht mit anderen reden? Woran wir spontan denken, wenn wir nachts plötzlich um 3 Uhr geweckt würden? Was kommt uns dann zu Bewusstsein? Ist das etwas, woran wir sehen, hier hat uns das Wort angesprochen. Im Jesaja-Buch heißt einmal, so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Gott wohnt sowohl dort wie hier. Ein zweiter Wohnsitz neben dem Höhe und Heiligtum, bei denen, die zerschlagenen Herzen sind. Das ist Jesus, der lebt. Und da werden nicht alle Wünsche erfüllt. Wir hofften, er würde Israel erlösen, sagen sie sehr freimütig. Illusionen müssen sterben. Nicht alle unsere Bitten, aber alle seine Verheißungen erhört Gott. Er lebt, das hat auch Bedeutung für unsere Freimütigkeit, mit der wir anderen gegenüber Wegweiser sind und sie einladen. Wir tun es mit der Chagall-Ausstellung, mit einem Kinderfest, vielleicht sehr geschickt, und wir sollten ja auch Diplomaten sein, ja, Botschafter an Christi Stadt, also Gesandte, die das sehr diplomatisch tun. Die Kinder interessieren, dann kommen die Eltern automatisch mit Kunst jemanden gewinnen, um ihm dann das Wesentliche beizubringen. Ich habe dieser Tage in einer Zeitschrift ein Zeugnis von zwei jungen Leuten gehört. Das hat mich sehr beeindruckt, obwohl es jeden Tag so bei uns auch hätte sein können. Daniel und Miriam, Anfang 20, die parken ihren Wagen in der Tiefgarage, um ein paar Einkäufe zu machen und noch bei McDonald's einzukehren. Und da sehen Sie ein anderes Auto mit zwei Frauen, die mit ihrem Wagen nicht zurechtkommen, Mutter und Tochter. Irgendwie klemmt der Zündschlüssel, es geht nicht. Daniel ist sehr geschickt, er setzt sich gleich mal da dran, aber er kommt auch nicht weiter. Versucht 10 Minuten, der Wagen springt nicht an. Nun ja, sagt die Frau, ich rufe meinen Mann an, der kann uns den Reserveschlüssel bringen. Gut, sie gehen Einkäufe machen und sitzen bei McDonald's über ihrem Hamburger und dann sagt Miriam, wir hätten doch auch vielleicht den beiden sagen können, wir beten jetzt mal für das Problem. Ja, aber wenn dann Gott nicht geholfen hätte, dann wären wir blamiert. Aber sie haben den Eindruck, ja, wir haben was versäumt, wir hätten das tun können. Na gut, sie nehmen sich vor, daraus wollen wir lernen, vielleicht sind wir beim nächsten Mal etwas wacher. Und nach einer Stunde kommen sie zurück ins Parkhaus und, oh Wunder, die stehen immer noch an ihrem Auto. Und jetzt ist noch der Mann dazugekommen und ein Automechaniker mit einem riesigen Werkzeugkasten. Aber der Wagen antwortet nicht. So, jetzt wissen sie, das ist ihre Stunde. Und da sagt Daniel, ja, dürfen wir mal für das Problem beten? Sagt die Frau, ja, wenn Sie meinen, dass das was bringt. Und dann betet er und es betet Miriam mit ein, zwei Sätzen. Und wie beiläufig dreht der Mechaniker den Schlüssel und der Wagen läuft. Da schauen sich 6 verdutzte Gesichter an. Wie hat sich Gott in der Lage? Keiner kann das erklären. Der Mechaniker nicht, der dazu ausgebildet ist und die anderen schon gar nicht, dass plötzlich der Wagen angeht. Aber eine von unendlich vielen laufenden Gelegenheiten, denen wir tagtäglich sicherlich auch begegnen könnten. Er lebt auch in Belastungen, in den Tiefen, im Leiden. Und in unserer Welt gibt es andere Räume als die, die wir hier haben, wo es wirklich etwas kostet, sich zu Jesus zu halten. Wo es darum geht, wirklich daran festzuhalten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Der, der das letzte Wort hält. Wenn alle Systeme, ob sie nun in Nordkorea oder Kuba oder in islamischen Diktaturen sind, verschwunden sind. In der Mark Brandenburg, am Umkreis von Berlin, gibt es in einem Dorf im vorigen Jahrhundert auf einem Friedhof 2 Gräber nebeneinander. 2 junge Leute, nahezu gleichaltrig, sind da begraben, etwa Anfang 20. Auf dem einen Grabstein steht das Lebensdatum dieses jungen Mannes und einfach ein Wort, warum? Ein junger Mann, der in den Wirren der Weimarer Zeit von einem politischen Gegner ermordet wurde. Warum? Das kann man nicht verstehen. Eine Bitterkeit der Eltern, die das darauf setzen lassen. Und nebenan das Grab eines Mädchens, das an einer Krankheit gestorben ist. Und dort steht, ganz unverabredet, Gott weiß warum. In beiden Fällen das gleiche Schicksal. Warum? Aber im einen Fall eine Antwort, im anderen Fall eine reine Frage. Gottes Wort ist zuverlässig. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In unseren menschlichen Zusammenhängen im Wirtschaftsleben haben wir immer Ausschlussklauseln, Änderungen vorbehalten. Oder alle Angaben ohne Gewähr. Oder Haftungsausschluss bei höherer Gewalt, bei Schneeeinbruch zu Ostern. Gottes Wort ist unbedingt verlässlich. Ich möchte schließen mit einer Erzählung, die der Pfarrer Wilhelm Busch einmal erlebt hat. Er war lange Jahre Pfarrer in Essen im Ruhrgebiet. Und er wurde eines Tages zu einem Kranken, Todkranken gerufen. Die Frau ist ganz außer sich. Kommen Sie schnell, halten Sie das Abendmahl mit meinem Mann noch. Gut, er lässt alles stehen und liegen und macht sich auf den Weg ins Krankenhaus. Und der Mann ist sehr schwach, kann das kaum alles wahrnehmen. Aber er spricht, Pfarrer spricht ihm noch einmal die Vergebung durch dieses Mahl zu. Und dann geht er raus und möchte die letzten Minuten mit dieses Ehepaar ungestört im Zimmer lassen. Dann kommt nach einer Viertelstunde die Frau raus, ist nicht zu fassen, fragt nach einem Arzt, der soll kommen. Mein Mann ist wieder quietschfidel, der sitzt auf der Bettkante und sagt, er möchte was zu essen haben. Und in der Tat, er ist so munter, als wäre nichts gewesen. Und dann sagt der Pfarrer, machen Sie ernst mit dem, was Sie in der Stunde des Todes an der Pforte der Ewigkeit erfahren haben. Und die unbegreifliche Antwort, jetzt brauche ich doch Jesus nicht mehr, mir geht's doch gut, was soll ich jetzt damit? Da hat man keine Antwort für, der Pfarrer geht und er hat sich noch nicht verabschiedet draußen, als die Nachricht kommt, der Mann ist in seine Kissen tot zurückgesunken. So kann Gott antworten. Wir wissen, der Erlöser lebt. Machen wir das neu wieder fest. Ja, ich weiß, mein Erlöser lebt. Amen.